So, wie ihr vielleicht vorhin mitgekriegt habt, ich heiße Michael Sengle und ich war 16 Jahre alt vor einer Weile und da habe ich mit ein paar Freunden überlegt, wir sind begeistert von Jesus und wir wollen eigentlich, dass andere Leute bei uns in der Schule das mitbekommen. Was können wir da machen? Könnt ihr mich im Monitor ein bisschen leiser machen, bitte? Sonst höre ich so viel von mir selbst. Und dann haben wir überlegt, was können wir da irgendwie unternehmen? Und wir haben gewusst, okay, die Leute bei uns in der Schule, die fahren eigentlich alle auf Musik ab. Also haben wir gedacht, wir gestalten einfach einen Abend mit Musik, wo wir Musik laufen lassen. Und dann haben wir da christliche Musik, wo es bestimmt irgendwelche Künstler gibt, zu denen wir was erzählen können von denen ihrem Leben oder einen Liedtext, den wir nehmen können, zu dem wir was erzählen können. Und so hat das Ganze angefangen. Ziemlich schnell haben wir dann ein paar Bands kennengelernt und haben Konzerte veranstaltet und haben alles Mögliche mit Musik gemacht, Tourneen mit Bands und ich habe angefangen, so eine Band zu managen und dann haben wir ein Plattenlabel angefangen und das Ganze hat immer größere irgendwie Auswüchse bekommen und wir sind mit ein paar Bands durch ganz Europa getourt. Und irgendwie haben wir gemerkt, okay, wir erreichen hier und da ein paar Leute. Aber was passiert eigentlich mit den Leuten nachher? Und wir haben immer mehr auch Leute kennengelernt, die einfach Probleme hatten und in verschiedenen schwierigen Situationen gesteckt sind. Und irgendwann später haben wir gedacht, na, das wäre doch toll eigentlich, wenn wir da als Christen so zusammenleben würden in einem Haus, wo Leute immer hinkommen können, wo sie uns Fragen stellen können, wo sie vorbeikommen können, wenn sie Probleme haben und wo sie auch vielleicht mal eine Zeit lang mit uns wohnen können. Und dann haben wir so diese Idee immer weiter entwickelt und hatten natürlich kein Geld und kein, was weiß ich, aber haben geträumt davon, irgendwo in der Mitte von Karlsruhe, da komme ich ursprünglich her, ein Haus zu haben. Und das hat dann einige Jahre gedauert und wir haben viel gebetet und irgendwann haben wir das Haus gekriegt und haben da unsere Lebensgemeinschaft gestartet. Daraus wurde dann noch eine Jüngerschaftsschule, also eine Schule, die geht immer 5 Monate lang, von September bis Januar und von März bis Juni und von Februar bis Juni, genau. Und dann, da kommen immer wieder Leute zu uns, die einfach da ein bisschen ihre Beziehung mit Jesus ausbauen wollen, die näher an Jesus rankommen wollen, die mehr mit Jesus erleben wollen und verschiedene Projekte inzwischen, die einfach von dem Haus ausgehen, die evangelistisch sind. Und vor 3 Jahren bin verheiratet und habe 2 Kinder, die sind 7 und 9 Jahre alt, sind wir hier nach Sachsen gezogen, in ein wunderschönes kleines Dorf namens Krögis. Das liegt an der B101 direkt nur da vorne ein Stück weiter, zwischen Nossen und Meißen. Und wir haben da so einen alten 4-Seiten-Hof gekauft und starten ein neues Zentrum für Menschen, die sich in die Mission aussenden wollen, die anderen von Jesus erzählen wollen, speziell für Leute, die künstlerische Sachen, Musik und Tanz und Theater und auch bildende Künste benutzen wollen, um anderen Leuten von Jesus zu erzählen. Aber auch ganz normale Leute, die einfach in die Mission gehen wollen und wo auch ein Ort sein soll, wo einfach Leute, die Fragen sind, die auf der Suche sind, zu uns kommen können und mit uns leben können. Genau, so viel zu mir. Das Ganze läuft mit einer Organisation, die heißt Steiger International und Steiger kommt aus Holland. In Holland hat es angefangen auf einem Hausboot und da war einfach die Adresse von diesem Hausboot der Anlegesteg Nummer 14 und das heißt auf Holländisch Steiger 14 und so wurden wir zu Steiger und wir haben uns einfach insgesamt als Mission zum Ziel gesetzt, dass wir Leuten, die normalerweise nicht in irgendeine Kirche gehen, dass wir den Leuten versuchen, in ihrer Sprache und in der Art und Weise, wie sie das verstehen, erzählen, wer Jesus wirklich ist. Weil einfach so viele Leute heutzutage irgendwie eine komische Vorstellung von Gott haben und die kriegen irgendwas aus den Nachrichten mit, die haben irgendwo in der Arbeit eine Diskussion über einen Papst und alles Mögliche irgendwie, das mischen sie alles zusammen und dann denken sie, was sie insgesamt mitgekriegt haben, so muss Gott sein. Und das ist das, was sie oft abhält davon, wirklich zu Gott zu kommen, weil sie ein total falsches Bild haben. Aber es ist manchmal ganz schwer, den Leuten die Wahrheit zu sagen, weil sie schon so diese komische Vorstellung von Gott haben, oder dass Gott vielleicht jemand ist, der sie nur strafen möchte und der nur ganz fies irgendwie über sie denkt oder ihnen alles verbieten möchte. Und deshalb benutzen wir künstlerische Sachen, um zuerst mal die Leute einfach so ein bisschen aufmerksam zu machen und um ihnen dann zu zeigen, wie sehr Gott sie liebt. Wenn euch das ein bisschen interessiert und ihr Interesse dran habt, dann habe ich da hinten ein paar Bücher ausgelegt, zum Beispiel das eine, das heißt Rockpriest, das ist so ein bisschen über die Geschichte, wie das Ganze angefangen hat. Und da gibt's auch Flyer, zum Beispiel den hier von Steiger Krülges, was wir da machen. Könnt mich auch später noch ansprechen, und da gibt's auch eine Liste, wo man sich eintragen kann, wenn man da Infos haben möchte, was für Veranstaltungen das wir da machen und genau, was wir da insgesamt für Sachen unternehmen. Okay, so viel dazu. In der Bibel steht eine Geschichte, in Markus 8, da hat Jesus die Jünger ausgesandt. Und die Jünger, die sind zu zweit immer durchs Land gezogen und haben gepredigt und Wunder sind passiert. Und nachdem sie zurückgekommen sind, da waren sie total fröhlich und begeistert über das, was alles passiert ist. Aber sie haben natürlich auch eine intensive Zeit hinter sich gehabt. Und dann hat Jesus gesagt, hey, lass uns einfach mal auf die andere Seite des Sees fahren, dann gehen wir weg von den Leuten, da sind wir in Ruhe und da können wir einfach ein bisschen ausspannen. Ich glaube, die Jünger, die haben sich gefreut, sind ins Boot gestiegen, sind rübergerudert, aber auf der anderen Seite von dem See war schon eine Riesenmenge Leute und die haben gewartet auf Jesus. Und Jesus, wie er war, hat er die Leute gesehen und hat Mitleid mit ihnen gekriegt. Und dann hat er die Leute gelehrt. Und er hat den ganzen Tag hat er gepredigt und hat ihnen Sachen erklärt und hat ihnen gedient. Und ich denke, die Jünger, die waren sicherlich auch nicht nur dabei gesessen, sondern haben als Ordner und Diakone und Organisatoren und Sekretäre und Seelsorger und Informationsbüro fungiert. Ihr seht ja schon, was für ein Gottesdienst hier alles nötig ist. Und dort waren 5000 Leute zusammen. Also das war eine Tageskonferenz mit 5000 Leuten und da gab es sicherlich eine Menge irgendwie zu tun. Am Abend waren sie ziemlich schon kaputt, nachdem sie ihre Pause zu einem Arbeitssession geworden ist. Und dann haben sie gesagt, was machen wir jetzt? Wir müssen die Leute nach Hause schicken. Aber was sagt Jesus? Gebt doch ihr den Leuten zu essen. Und sie sagen, wir haben überhaupt nichts zum Essen da, zumindest bei weitem nicht genug. Aber Jesus macht ein Wunder und nimmt ein paar Brote und ein paar Fische und verteilt die und so, dass es für 5000 Leute reicht. Und die Jünger teilen das alles aus. Und sicherlich, vielleicht haben sie auch was zwischendurch zu essen gekriegt. Aber dann sammeln sie noch die ganzen Reste ein und zählen das alles und halten das sogar fest, wie viel da übrig war. Und ich glaube, jetzt waren sie spätestens wirklich, wirklich kaputt. Nach so einem langen Tag und vorher, wo sie ausgesandt waren. Und Jesus sagt, okay, es ist genug für euch. Ihr setzt euch wieder ins Boot, fahrt auf die andere Seite. Ich bleib noch ein bisschen da und schick die Leute weg. Spät wird es, und es wird schon morgens früh in der Nacht, sind sie auf dem See unterwegs und paddeln und rudern. Und es kommt ein Wind und wird stürmisch und wird immer schwieriger, dagegen anzukämpfen. Und dann rudern sie da durch die Nacht. Und das steht dann in Matthäus 14, Vers 25 bis 33. Möchte ich gerade vorlesen. Im letzten Viertel der Nacht kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie und sagten, ein Gespenst! Und schrien vor Angst. Sofort sprach Jesus sie an, fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Als er dann die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, hilf mir, Herr. Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte, du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und riefen: Du bist wirklich Gottes Sohn. Stellt euch vor, ihr wärt mit im Boot gewesen. Nachts, die Wellen und wahrscheinlich Regen. Und ihr kämpft da und plötzlich, ihr habt das noch nie gesehen, kommt da irgendwie in dem Nebel eine Gestalt auf euch zu. Klar, dass die Jünger, obwohl sie gestandene Männer waren, Angst gekriegt haben. Und dann merken sie, dass es Jesus ist. Und dann kommt Petrus. Und Petrus sagt: Hey, Jesus, wenn es du wirklich bist, dann sag mir, dass ich zu dir kommen soll auf dem Wasser. Es war so eine typische Petrus-Aktion. Der hat sowas geliebt, da vorauszuspringen und was zu wagen und sich was zu trauen und zuerst mal eine große Klappe zu haben. Später, als er dann die Wellen gesehen hat, hat er ja ein bisschen Angst gekriegt. Aber ich habe irgendwann gedacht, wisst ihr, was mich noch viel mehr interessiert? Was haben eigentlich die anderen Jünger gedacht? Wie ging es denen eigentlich? Okay, Petrus war der schnell rausgerannt ist und der war bereit, das Risiko einzugehen. Und man überlegt sich manchmal, okay, kann man Gott wirklich so auf die Probe stellen? Aber wie ging es den anderen? Was haben die gedacht? Ich könnte mir vorstellen, dass Judas vielleicht gedacht hat, oh, Jesus kann auf dem Wasser gehen. Kann ich das irgendwie vermarkten? Kann man das irgendwie für das Image von Jesus benutzen, dass man das ein bisschen aufpoliert und dass die Leute irgendwie mehr geben? Oder der Thomas, der hat vielleicht den Petrus angeguckt und hat gedacht, ach, hätte ich doch nur einmal so viel Mut, einmal so viel Glauben, würde ich mich einmal sowas trauen. Oder der Johannes hat vielleicht gedacht, ach, ich wäre jetzt auch gern mit Jesus da draußen gewesen und hätte mich von ihm retten lassen. Alle möglichen Gedanken könnten denen durch den Kopf gegangen sein, aber ich denke, also wenn ich da gewesen wäre im Boot und ich wäre nicht rausgegangen, ich hätte gedacht, irgendwie, ich habe mir es nicht getraut, aber hätte ich doch, ach, hätte ich doch den Mut gehabt, hätte ich doch auch die Erfahrung gemacht. Ich wäre neidisch gewesen auf Petrus, der das Erlebnis gehabt hat. Und ich glaube, das ist was Tolles war an Petrus, dass er wirklich Jesus vertraut hat und dass er sich nicht irgendwie, er hat nicht das, was möglich ist, so in eine Schublade gesteckt und begrenzt durch die Maße davon und gesagt, okay, das erwarte ich und mehr nicht, sondern er war offen für was Neues. Und ich glaube, dass das für uns was ganz Wichtiges ist, dass wir das kapieren, weil wir oft das, was wir vielleicht schon mit Gott erlebt haben, das mischen wir noch irgendwie mit den Enttäuschungen, die wir vielleicht erlebt haben. Und dann stecken wir das Ganze irgendwie in eine Schublade, die das begrenzt, was wir von Gott erwarten. Und damit sind wir dann zufrieden. Oder denken, wir müssen uns zufrieden geben. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir bereit sind, da rauszubrechen. Weil Gott viel, viel mehr in unserem Leben tun kann. Dinge, die wir überhaupt nicht irgendwie, mit denen wir überhaupt nicht rechnen können, die wir überhaupt nicht erwarten. Aber es benötigt, dass wir bereit sind zu sagen, okay, ich springe raus aus dem Boot. Ich gehe mal ein Risiko ein. Und ein Risiko kann auch mal daneben gehen, sonst wäre es kein Risiko. Aber eine Sache, wo man sich traut, wo man weiß, okay, ich mache mal was, was nicht dem Normalen entspricht. In Matthäus 6 ermutigt uns Jesus und sagt, wir sollen unsere Sorgen und täglichen Probleme loslassen und um das Reich Gottes zu kümmern. Und er sagt, hey, die Sorgen ums tägliche Leben, das gehört nicht zu dem, was wir als Christen, mit dem wir uns beschäftigen sollten. Sondern wir sollen uns mit Gottes Reich beschäftigen. Aber Gottes Reich, das sieht manchmal so begrenzt und so langweilig aus, weil wir nicht bereit sind, aus dem Boot rauszugehen. Weil wir nicht bereit sind, mehr zu wagen, weil wir nicht bereit sind, ein Risiko einzugehen. Und ich lebe dann ganz normal und wundere mich manchmal, dass irgendwie die Welt, die Leute da draußen sich überhaupt nicht für Gott interessieren, weil sie ihn als gar nichts Besonderes erleben in meinem Leben. Und ich möchte euch bitten, darüber nachzudenken, was das für euch konkret bedeuten könnte. Vielleicht habt ihr eigene Probleme, in denen ihr steckt, wo ihr sagt, oh, da komme ich nicht raus und da sehe ich keinen Ausweg. Das ist eine Sache zu sagen, Gott, ich will das dir geben und ich will dir vertrauen, dass du was Größeres machen kannst, als ich erwarte. Oder du hast vielleicht schon mal gedacht, ich würde mal gern für Kranke beten, aber ich traue mich's nicht und ich erwarte nicht, dass da wirklich was passiert. Vielleicht fängst du mal an zu vertrauen und ein Risiko einzugehen. Und vielleicht passiert nichts, aber vielleicht passiert auch was. Gott verlangt nicht von uns automatisch, dass wir irgendwie sagen, okay, ich buche jetzt ein Ticket nach Teheran, um da auf der Straße zu predigen. Ich glaube, wenn du eine solche Idee hast, dann solltest du vielleicht ganz oft mal Gott fragen, ob das wirklich von ihm ist. Ja, und wenn das bestätigt, dann geh. Aber ich glaube, dass Gott oft mit uns ganz klein anfängt. Ich finde es interessant, wie das bei David war. David, der hat ja die Schafe gehütet und hat da auf die Schafe aufgepasst und musste die auch verteidigen. Und dann kam irgendwann mal irgendein Tier und wollte den Schafen was machen. Und David musste sich überlegen, gehe ich jetzt ein Risiko ein oder bleibe ich in sicherem Abstand? Mein Vater wird es sicherlich akzeptieren, wenn da ein Schaf nachher fehlt, aber wenigstens ich noch lebendig bin. Aber er hat sich entschieden und hat gesagt, ich gehe das Risiko ein und ich kämpfe jetzt. Und er hat angefangen, mit Löwen und mit Bären zu kämpfen. Und nur deshalb, sagt er später, hat er sich Goliath entgegengestellt. Weil er vorher gelernt hat, dass Gott mit ihm ist gegen den Löwen und Bären. Löwe und Bäre, sagt er, das waren die kleinen Sachen. Ich finde, das ist schon eine große Sache irgendwie, dass er sich das getraut hat. Aber das war eine Sache, die Schritt für Schritt ging. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir anfangen, dass wir mehr Schritte machen, dass wir mehr von Gott erwarten, dass wir uns mehr trauen, von ihm zu sehen. Und ich habe mal eine Zeit lang, also wir haben diese Konzerte gemacht und dann hat es ein paar Mal geregnet. Und das waren irgendwelche Open-Air-Konzerte und wir haben gedacht, das kann nicht sein, dass das regnet bei unserem Konzert, wenn wir da Leuten von Jesus erzählen wollen. Also haben wir gebetet. Und eine ganze Serie von Konzerten hat es automatisch immer aufgehört zu regnen, spätestens 10 Minuten, nachdem wir anfangen wollten. Und ich habe gemerkt, hey, Gott hört mein Gebet. Und Gott macht da was. Und es kann vorher total dunkel sein von den Wolken her, aber wir beten und das Konzert hört auf. Der Regen hört auf, sorry. Und das Konzert kann gehen. Und dann, eines Tages, hatten wir eine ganz, ganz große Gruppe von Christen bei uns. Und hatten in der Stadt, im Schlosspark in Karlsruhe, da gibt es in der Stadtmitte so ein schönes Schloss und dahinter einen großen Park. Und wir hatten da eine große Bühne und hatten Leute, irgendwie 150 Leute da, die alle in der Stadt da Werbung dafür gemacht haben und Leuten von Jesus erzählt haben. Aber schon morgens hat es geregnet. Ich habe den Leuten gesagt, hey, kein Problem. Wenn wir anfangen, dann ist der Regen weg. Und ich war hundertprozentig überzeugt davon. Ja, ich habe mir für meine Predigt ein Affenkostüm beim Kostümverleiher ausgeliehen gehabt und habe, was weiß ich was, alles Mögliche organisiert gehabt und alles war bereit und ein paar Bands, die wir da hatten und alles irgendwie geplant und die Leute waren alle so ein bisschen, oh, das ist so schlecht, dass es heute irgendwie regnet. Und ich habe jedem erzählt, nein, 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 du musst einfach nur glauben und es passiert und wir beten und dann hört es auf zu regnen. Aber wisst ihr, was passiert ist? Es hat geregnet. Den ganzen Abend lang. Dauerregen. Und wir konnten das zwar dann irgendwie in so ein kleines Zeltchen verlegen, aber es war natürlich total, ich war total frustriert. Und sowas kann in unserem Leben passieren. Aber die Frage ist, nehme ich das wiederum als eine Begrenzung, um Gott einzugrenzen? um zu sagen, okay Gott, jetzt vertraue ich dir nicht mehr. Wenn ihr vielleicht sowas schon mal erlebt habt, lasst euch nicht davon begrenzen. Glaube heißt Glaube, weil es ein Risiko beinhaltet. Und weil es ein Schritt ist, ein Wagnis ist. So wie Petrus aufs Wasser ging. Hat er es schon mal ausprobiert gehabt? Nee. Ist er sogar untergegangen? Ja. Aber er hat trotzdem wieder Mut gefasst und er hat das nächste Mal sich wieder getraut, Dinge zu tun. Ich persönlich ist eine Sache, die mir seit einem Jahr sehr auf dem Herzen liegt. Ich glaube, dass die Welt um uns herum, dass die ganz dringend Gottes Kraft erleben muss. Aber ich glaube, dass eine Voraussetzung davon die ist, dass wir bereit sind, ein Risiko einzugehen. Ich habe vor einer Weile mit ein paar Pastoren, haben wir uns da regelmäßig getroffen und dann kam so ein Pastor aus Afrika zu uns ins Treffen. Und dann haben die Pastoren gesagt, hey, wir haben gehört, dass bei dir da alle möglichen Wunder passieren in Afrika. Und wir hören immer wieder Geschichten irgendwie von Afrika und von Südamerika und was weiß ich. Aber bei uns passiert nichts. Was denkst du, was das Problem ist? Und er hat gesagt, das Problem ist, in Afrika, wir haben keinen Arzt in der Nähe. Wir haben keine Krankenversicherung, die uns irgendwie einen tollen Krankenhausaufenthalt bezahlt. Nun, ich freue mich, dass es bei uns Ärzte und Krankenhäuser gibt. Aber wisst ihr, manchmal nehmen wir diese Sicherheit und vertrauen, dass Gott da irgendwas macht, anstatt dass wir zuerst mal anfangen zu beten. Und wenn wir nicht anfangen zu beten, werden wir auch nicht sehen, dass irgendwas passiert. Jesus hat nicht zu Petrus gesagt, geh raus aufs Wasser und ich werde dafür sorgen, dass du nicht untergehst. Sondern Petrus war der, der Initiative ergriffen hat. Und das hat Jesus gefallen. Das hat Jesus, war begeistert davon. Er hat gesagt, ja, komm zu mir. Er hat nicht gesagt, hey, fordere mich nicht raus oder verlang nicht sowas von mir. Nee, Jesus hat es gefallen, dass da ein Typ war, der gesagt hat, hey, ich möchte dich erleben. Und ich glaube, dass es Gott auch heute von uns möchte. Ja, ich habe vorhin erzählt, dass wir eine Jüngerschaftsschule angefangen haben. Und ich hatte irgendwann die Idee dazu. Und haben die Leute gesagt, Jüngerschaftsschule und du? Du warst ja nicht mal auf einer Bibelschule. Und du hast auch nie an einer Jüngerschaftsschule teilgenommen. Wie kannst du eine Jüngerschaftsschule anfangen? Und wie können wir als Team, das waren Leute in meinem Team, haben gesagt, wie können wir eine Jüngerschaftsschule anfangen? Keiner von uns hat irgendwie eine Ahnung davon, wie das funktioniert. Aber es ging nicht mehr aus meinem Kopf raus. Normalerweise höre ich ja sogar aufs Team, wenn die irgendwie meinen, dass ich irgendwie komisch drauf bin. Aber in dem Fall hat es mir einfach keine Ruhe gelassen. Und dann haben wir die Jüngerschaftsschule angefangen. Und plötzlich hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich einen Sprachfehler habe. Den habe ich 30 Jahre meines Lebens nie festgestellt. Aber plötzlich hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie ein bisschen lisple und dass ich da irgendwie nicht gescheit reden kann. Und ich sollte da jeden Tag irgendwie mit den Jüngerschaftsschülern zusammensitzen und denen was erzählen. Aber weißt du, das sind alles so komische Dinge, die uns manchmal irgendwie zurückhalten wollen. Die uns irgendwie abhalten wollen von dem, wirklich zu glauben, was Gott in unserem Leben tun kann. Aber wenn ich darauf vertraut hätte, was andere Leute mir sagen, was ich tun kann mit meinem Leben, ich weiß nicht, was ich dann heute wäre. Also ich kann nur sagen, in der Schule hat mir kein Lehrer eine große Zukunft prophezeit. Und die hatten allen Grund dazu. Ja, ich musste in Englisch, musste ich vorne am Pult neben der Lehrerin sitzen, weil ich einfach nicht genug verstanden habe und deshalb mich gern mit anderen Dingen beschäftigt habe während dem Unterricht. Und heutzutage reise ich mit Typen durchs Land, um die auf Deutsch zu übersetzen. Aber das ist was Gott mit einem machen kann. Und nicht irgendwie, weil ich irgendwie was Besonderes bin oder weil ich irgendwie besonders begabt bin. Und dazu möchte ich euch einfach ermutigen, dass ihr sagt, hey, was sind die Dinge, die wir uns trauen können? Ich möchte euch noch eine kurze Geschichte erzählen vom Trauen. Ich war mit meiner Frau in Ägypten und wir haben Urlaub gemacht. Und haben uns da so ein paar Königsgräber und was weiß ich, was man sich da so anschaut, angeguckt. Aber eigentlich haben wir gesagt, wir wollen auch die Zeit nutzen um einfach zu hören, was Gott uns sagen möchte. Einfach zu lernen, Gottes Stimme besser zu hören. Und wir wollen auch so eine bestimmte Gabe irgendwie, wo wir drum gebetet haben und hören wollten, ob Gott uns da was geben möchte. Und dann am Ende von den 2 Wochen, wo wir in Ägypten waren, sind wir nach Hause geflogen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Ägypten ist so ein typisches Touristenland, wo halt normale Pauschaltouristen irgendwie hinreisen. Und wir fühlen uns ja immer irgendwie toller und besser wie die ganzen Mallorca-Touristen oder so. Und dann sind wir da in das Flugzeug gestiegen und so die typischen deutschen Touristen saßen da um uns rum, außer so 3 Gruppen von irgendwie so jungen, mehr alternativ aussehenden Leuten. Und ich sitze im Flugzeug und denke, eigentlich wäre es doch cool, wenn Gott uns jetzt für die ein Wort geben würde. Tja, für die anderen habe ich leider das hat mein Herz nicht so geschlagen, in meinem Hochmut. Und dann habe ich das zu Maren gesagt. Maren, vielleicht möchte Gott uns was sagen für die Leute, Maren. Ach, nee, lass uns nach Hause fliegen. Und es einfach genießen. Und dann habe ich gedacht, na okay, ich bete mal kurz. Und ich habe gebetet und hatte so das Gefühl, dass Gott denen sagen können wolle, dass Jesus sie liebt. Also dazu muss ich eigentlich nicht beten, das kann ich so jedem sagen. Ich war ein bisschen unzufrieden, aber ich habe es meiner Frau oder Maren gesagt und habe gesagt, hey, ich habe das Gefühl, wir sollen denen sagen, dass Gott sie liebt. Das hat irgendwie meine Frau angezeckt und dann hat die angefangen zu beten. Und die kann das richtig gut und hat plötzlich das Gefühl gehabt, dass Gott ihr was gibt für die. Für speziell so 2 Mädchen, die daneben dran gesessen sind. Aber könnt ihr euch vorstellen, du sitzt da im Flugzeug, da sitzen wildfremde Leute neben dir und du denkst irgendwie, du hast ein Wort von Gott für die. Wie kannst du das denen sagen? Wie kannst du das denen irgendwie begreiflich machen? Wir haben so ein bisschen hin und her gemacht irgendwie und haben uns nicht so richtig getraut. Und dann haben wir gedacht, oh, das Flugzeug geht schon runter, wir müssen uns anschnallen und so, das geht jetzt gar nicht mehr. Wenn wir ausgestiegen sind, dann reden wir mit denen. Und zum Glück, als wir ausgestiegen sind, sind die ganz schnell nach vorne und waren schon wieder in weitem Abstand von uns. Und ich habe gesagt, nee, machen, das geht nicht, wir müssen hinterher. Und sie musste dann mal dringend auf die Toilette, sie ist ja auf die Toilette. Gucken wir runter irgendwie, da konnte man von einem Flughafen irgendwie runtergucken, von einer Ebene auf die andere. Da sind die gerade gestanden, da habe ich gesagt, komm, wir müssen da runtergehen. Dann kam gerade eine Ansage, dass unser Anschlussflug Verspätung hat. Also mussten wir zuerst das organisieren und dann mussten wir ins Telefon und den Leuten, die uns abholen sollten vom Flughafen, Bescheid geben, dass wir später kommen. Und waren schon wieder ein bisschen erleichtert, dass es dann doch nicht klappt. Und wir sind an der Telefonzelle, telefonieren, laufen von der Telefonzelle weg und das eine Mädchen kommt direkt auf uns zu und spricht uns an, weil wir uns nicht getraut haben. Aber Gott trotzdem größer ist. Und fragt uns, ob wir eine Telefonkarte haben, damit sie auch telefonieren kann. Na gut, wir konnten nicht mehr anders und meine Frau sagt dann, hey, wir glauben an Gott und wir haben da irgendwie gerade im Urlaub gebetet, um Gottes Stimme zu hören und wir haben irgendwie im Flugzeug gebetet und wir hatten irgendwie, ja, hatte ich so das Gefühl, dass Gott wirklich eine Sehnsucht nach dir und deiner Freundin hat und sie hat wohl noch gesehen, wie sie sich irgendwie, bevor sie ins Flugzeug eingestiegen sind, nochmal so der Sonne gegenüber hingestreckt haben und sie hat gesagt einfach, dass Gott sich auch so ihnen gegenüber freut und sich zu ihnen hinstreckt und ob das richtig ist, dass sie irgendwas mit kleinen Kindern und Tanz macht und so und hat ihr in so ein paar Sachen irgendwie gesagt und der Kiefer von dem Mädchen, der ist immer weiter nach unten gegangen. Und die war total baff und sie hat nur gesagt, hey, meine Freundin und ich, wir sind komischerweise nach Ägypten, aber sie sind in den Urlaub gefahren, um rauszufinden, ob es Gott gibt. Und sie sitzt im Flugzeug und kommt nach Hause und plötzlich sagt ihr jemand was direkt von Gott. Und das hat gestimmt sie macht da irgendwie in Leipzig so ein Kindertanzprojekt und so weiter. Und das war halt total irgendwie der Hammer. Wisst ihr, wir haben nicht wirklich viel Mut gehabt und Gott war gnädig, dass das Mädchen irgendwie auf uns zugekommen ist. Aber stellt euch vor, ich meine, das war so ein Erlebnis, ist doch der absolute Hammer. Und stellt euch nur vor, wir hätten das nicht gemacht. Stell dir vor, Gott gibt dir irgendwie ein Wort für jemand anderes und du gibst es nicht weiter und du erlebst nicht irgendwie, was Gott voll der hammermäßig irgendwie da draus macht. Ich glaube, dass es total super, super wichtig ist für unsere Beziehung mit Gott, dass wir solche Sachen erleben, dass wir uns immer wieder neu für ihn begeistern lassen. Wisst ihr, wenn man verheiratet ist, ein paar Jahre lang, man kann sich sein Leben einrichten. Und ich habe gerade vor kurzem einen Artikel darüber gelesen, warum viele Ehen geschieden werden. Die meisten Ehen werden nicht geschieden, weil es Krach gibt, sondern weil die Leute sich einfach auseinanderleben, weil sie einfach nebeneinander herleben. Ich glaube, dass das Gleiche die Sache ist mit Gott. Unser Leben mit Gott kann langweilig werden, für uns unattraktiv, für die Leute um uns herum unattraktiv, weil wir selber nichts mit Gott erleben. Eine Beziehung ist lebendig, wenn man zusammen Abenteuer erlebt. In der Ehe genauso wie mit Gott. Und deshalb möchte ich euch nicht nur ermutigen, sondern herausfordern, wirklich Risiken einzugehen, neue Sachen mit Gott, wirklich Gott zu plagen und sagen, Gott, ich möchte Sachen mit dir erleben. Und ich möchte dich nicht irgendwie in die Schublade stecken von dem, was ich bisher erlebt habe, was ich bisher für Erfahrungen mit dir gemacht habe und was ich bisher von dir erwarte. Sondern, dass ich mehr und Größeres mit dir erlebe. Gib Gott eine Chance, dass er dir Unmögliches möglich macht in deinem Leben. Nimm dir Zeit und frag Gott, Gott, was sind die Dinge, die du in meinem Leben, die du mit mir machen möchtest? Und lass dich da nicht eingrenzen von irgendwas. Jesus sagt, ich gebe euch Leben in Fülle. Und manchmal ist das so ein christlicher Slogan. Aber denkt ihr, wenn Jesus sagt, Leben in Fülle, dann ist das irgendwie normaler Alltag und man lebt halt so vor sich hin und hat ab und zu so ein kleines Highlight. Ich glaube, dass Leben in Fülle heißt. Und ich glaube, dass wenn wir nicht Leben in Fülle erleben, dass wir dann zu Gott gehen sollen und sagen, hey, gib mir was. Und Jesus sagt, hey, wenn er zu mir kommt und mich bittet, dann gebe ich euch doch nicht irgendwie, wenn er um Brot bittet, einen Stein, sondern ich gebe euch was Gutes. Wir werden jetzt gleich eine Zeit haben, wo ihr für euch beten lassen könnt. Und ich möchte euch ermutigen, lasst nicht irgendwie eure Erfahrung mit Gott in diesem kleinen Ding stecken, sondern brecht aus dem bisher Gekannten und erwartet mehr. Ich selber bin noch lange noch nicht da, wo ich sein möchte. Ich möchte mehr. Und ich glaube, wir alle brauchen mehr. Und die Welt braucht, dass wir mehr brauchen. Weil die Welt Gottes Kraft sehen muss. Und wenn du jetzt vielleicht hier bist und irgendjemand hat dich mitgebracht und du denkst, naja, wenn Gott wirklich so ist, dann möchte ich das auch irgendwie mal ausprobieren. Mach das heute Abend fest. Und sag, hey, ich möchte mein Leben wirklich Jesus geben. Ich möchte nicht selber die Kontrolle über mein Leben behalten und irgendwie an irgendeinen schwächlichen Jesus glauben oder gar nicht an Jesus glauben. Dann nimm die Chance und geh da zum Kreuz oder sonst wo, lass für dich beten. Und sprich später mit Leuten darüber und triff eine Entscheidung und sag, ich möchte dieses spannende Leben mit Gott. Ich bete für uns noch. Jesus, du sagst, Leben in Fülle. Und ich weiß, ich bin noch lange nicht zufrieden mit Leben in Fülle. Aber ich habe es geschmeckt und ich weiß, dass bei dir Kraft und Macht ist. Und du sagst in Epheser 1, Vers 19, dass denen, die an dich glauben, die gleiche Kraft zur Verfügung steht, die dich von den Toten auferweckt hat. Die gleiche Kraft, die dich ins Leben zurückgebracht hat, steht jedem, der an Gott glaubt, zur Verfügung. Puh, ich möchte es sehen. Ich möchte es viel mehr erleben. Gott, schüttel uns auf. Lass uns nicht irgendwie begrenzen, sondern erinner du uns, gib uns ein Verlangen, das nicht zufrieden ist mit dem, was wir kennen oder was andere uns erzählen Und lass uns nicht irgendwie auf andere gucken und denken, wow, was Gott mit denen macht, sondern lass uns das Gleiche von dir erwarten. Gib uns eine Einstellung, die sagt, Gott, wenn du den gebrauchen kannst, dann gebrauch mich auch. Gib uns einen Hunger nach deinem übernatürlichen Leben. Und gebrauch uns in dieser Welt, um der Welt zu zeigen, dass du lebendig bist und dass du Kraft bist und dass du lebst. Amen.